Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und ihr seid wieder in eine neue Review-Folge gestolpert. Herzlichen Glückwunsch zu Review-Folge Nummer 15 und zwar gucken wir uns heute an Edge of Tomorrow, hier schon als Prop auf unserem Tisch bereitstehend. Außer ihr hört uns gerade auf Spotify, dann müsst ihr einfach meiner zarten Stimme vertrauen. Edge of Tomorrow, ein Film mit Tom Cruise und Emily Blunt von 2014. Wir haben gesagt, finden wir toll oder auch nicht. Ha, wie spannend. Bleibt auf jeden Fall dran für unsere Meinung. Ich würde es nicht verpassen.
Was ein Twist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, den einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ja, wir trotzen der Hitze hier. Ihr seht es an den glänzenden Stirn. Es ist warm in Deutschland.
Wir haben uns nicht in die Bowlingkugel-Poliermaschine gehalten gegenseitig, nein.
Nein, das kommt später. Erstmal haben wir eine neue Review für euch vorbereitet. Review 15 mittlerweile. Edge of Tomorrow. Und ich habe wieder das große Glück, dich neben mir begrüßen zu dürfen. Hallo Ronny.
Hallo Alex, danke für diese wie immer charmante Anmoderation.
Man tut, was man kann, Ronny. Mein Gott, war das steif.
Hast du mir Schilder positioniert und abgelesen?
Nein, wäre aber eine gute Maßnahme, glaube ich.
Ja, schon, ne? Ja, oder in die Hand schreiben, obwohl bei der Hitze.
Dann wirkt es vielleicht durchweg.
Blonny, hallo.
Halbwegs professionell. Und jetzt geht's nämlich los mit den Verhasplern. Ja, wie gesagt.
Es tut mir leid.
Nee, ist jetzt zu spät dafür. Hm. Meine Güte. Es bilden sich ja immer größere helle Schweißflecken auf meiner Stirn. Super unangenehm gerade tatsächlich. Ja.
Was zu machen? Klima halt.
Ja.
Global Warming.
Ganze Technologie, die wir hier brauchen, ja, um dieses Setup für euch vorzubereiten, das macht ordentlich Wärme.
Ja, ja. Ist so.
Es ist so. Es ist genau so und nicht anders.
Wo war ich stehen geblieben?
Wer soll das Gegenteil beweisen?
Aber Ration?
Ne?
Nee.
Genau.
Rezension.
Rezension Nummer 15. Und wir starten in aller Regel mit einer Zusammenfassung.
Richtig.
Hoffentlich auch dieses Mal. Ja. Ronny, lass mich jetzt hier nicht hängen, Alter.
Doch, Synopsis, würde ich reinschieben. Komm, ich bin mal nicht so.
Ich drück mal vielleicht auf die Uhr, damit wir wissen, wann wir quasi hier die Nerven unserer Zuschauer und Zuhörer überstrapazieren. Ja. Professionelles Equipment hier off-camera platziert, das ich jetzt einmal aktiviere.
Ich komme in der Zeit zu der Synopsis. Edge of Tomorrow. Dankeschön. Kam bei uns 2014 in die Kinos und zwar am 29.05., also im Mai. Ein bisschen älter. Wir haben uns gedacht, komm, lass mal in die Sendung holen. Um was geht's? Und ich habe mich hier wieder bei einem Online-Handel unserer Wahl. du weißt schon, ne? Hier. Habe ich da genommen von.
Copy-Paste.
Copy-Paste, richtig. Also, Synopsis. Zitat. Mit unerbittlicher Härte fällt eine außerirdische Spezies über die Erde her. Keine Armee der Welt kann sie aufhalten. Major Bill Cage verfügt über keinerlei Kampferfahrung, als er ohne Vorwarnung zu einem Einsatz abkommandiert wird, den man nur als Selbstmordkommando bezeichnen kann. Cage wird innerhalb weniger Minuten getötet, landet aber unbegreiflicherweise in einer Zeitschleife, die ihn dazu verdammt, dasselbe grausige Gefecht ständig aufs Neue zu durchleben. Wieder und immer wieder muss er kämpfen und sterben. Doch mit jeder Auseinandersetzung gewinnt Cage an Erfahrung und reagiert immer versierter auf die Gegner, wobei ihn die Kämpferin Rita von den Special Forces tatkräftig unterstützt. Indem sich Cage und Rita dem Kampf gegen die Außerirdischen stellen, ergibt sich aus jedem wiederholten Einsatz eine neue Chance, die Alien-Invasoren zu überwinden. Zitat Ende.
Findest du gut?
Ja, das trifft es doch ganz gut. Also ich wäre jetzt, glaube ich, angefixt, wenn ich den Film nicht kennen würde. Würde mich, glaube ich, aber über eine versierte Review in Video- oder Podcast-Form freuen und würde wahrscheinlich da mit viel mehr Informationen und Wissbegierigkeit dann an diesen Film herangehen.
Gut. Ja, nee, passt für mich auch. Ist okay.
Okay, gut.
Dann schönen Tag noch.
Stab und Besetzung, würde ich sagen.
Ja, das ist ja so ein bisschen der interessante Teil hier, gerade bei dem Film auch.
Richtig. Wo kommt es her? Wer spielt denn mit? Fangen wir ganz oben an. Was ist denn los?
Nee, alles gut.
Also, in den Hauptrollen Tom Cruise. Tom Cruise, was hat er gemacht bis jetzt? Nee, Tom Cruise ist natürlich ein Name, wo ich überlegt habe, müssen wir den überhaupt noch erwähnen?
Next. Komm mal separiert jetzt und dann auf zum nächsten.
Die größten Dinger, ne? Top Gun 86, Rain Man 88, Mission Impossible 96, Minority Report 2002, Oblivion ein Jahr vor Edge of Tomorrow 2013, auch ein Sci-Fi-Flick. Und demnächst 2020 wieder zu sehen im Top Gun-Nachfolger namens Top Gun Maverick.
Ich finde es ein bisschen interessant, dass du Mission Impossible 96 gesagt hast und nicht einfach Mission Impossible 96 bis 20XX.
Da kommt ja noch diverses.
Ende offen.
Wir haben ja aber nachher noch die Möglichkeit, das nochmal zu erwähnen. Spoiler Alert.
Uiuiui.
An seiner Seite spielt hier die Rita, Emily Plant. Bekannt unter anderem Sunshine Cleaning 2008, dann Looper 2012, relativ, ja, keine große Rolle, aber dadurch, glaube ich, auch nochmal einen Bekanntheitsschub erlangt. Hm? 2015 dann durfte sie in Sicario glänzen, hat die Hauptrolle gespielt.
2000. So wie wir heute auch.
Der war gar nicht mal so schlecht, da muss ich ein bisschen lachen. So.
So, ich wollte ihn nicht zum Schwitzen bringen.
Wusa. Oh Gott, schreibt es immer auf. So, 2018, A Quiet Place hatten wir hier in der Review
sagen,
Nummer 2.
Blunt hat es schon mal geschafft hier.
Guckt da gerne rein, ja. Und ist 2020 in Jungle Cruise
mit The Rock.
Mit The Rock, Dwayne The Rock Johnson, ja, ein Disney-Film. Da hat man eine Fahrattraktion aus einem Spaßpark in einen Film umgemünzt.
Ein Disney-Film mit The Rock. Das ist quasi, also eine Gelddruck. Maschine.
Ja, von vornherein schon.
Ja, ist ganz, ganz schlimm.
Braucht man gar nicht anzweifeln.
Also wenn ich ein Algorithmus wäre, wär das der Film, der rausputzelt am Ende.
Halt, stopp. Aber er hat in Vaiana, beziehungsweise Moana.
Mitgesungen, ja.
Mitgesungen. Ja. Hat er ja schon eine Synchron.
Ja, gut, das war auch eine kleine Nebenrolle.
Ja, gut.
Aber ja.
Fun Fact.
Ja.
Noch mit dabei, kleinere Rolle, Brendan Gleeson. Angefangen, schon vor Ewigkeiten, unter anderem mal gesehen, Braveheart 1995, dann 28 Days Later hat er eine mehr oder weniger große Schlüsselfigur, 2002, dann in Bruges, beziehungsweise Brücke sehen und sterben, 2008, relativ bekannt, und natürlich 2017 in Paddington 2 mit dabei
gewesen.
Der
perfekte Film.
Der perfekte Film. Auch noch zu sehen, auch eine kleine 100%
Rolle. 100% of Rotten Tomatoes, falls jemand jetzt sich wundert, worum es geht. 100% of Rotten Tomatoes.
Ja, unterbricht mich einfach.
100%.
100%?
Ich glaube, es waren 100%.
Nicht 99, 100.
Ich glaube, es waren 100%.
Okay. Du musst das gerne wissen, ja.
Du hast doch Paddington auf deinen
Lippen. In meinem Herzen ist da die 100 fix. Weiterhin hier dabei, Bill Paxton. Nailed it, würde ich fast sagen, hier in seiner Rolle als Drill Sergeant. Leider
schon geil, ne?
Ja, ist saugeil. Leider schon von uns gegangen, 2017, quasi hier einer seiner letzten Filme. Unter anderem angefangen 1986 in Aliens, dann 96 zum Beispiel Twister, auch was für eine Rolle, ne? Der Teddybär in dem Sturm auf die Windschutzscheibe. Dann 2001 kam er noch mal ein bisschen zurück oder hat ein bisschen was Neues probiert, Frailty beziehungsweise Dämonisch. Nightcrawler 2014 poppt er auch noch mal auf. Dann einer seiner letzten Filme oder der letzte größere Hollywood-Film war dann The Circle 2017.
Nein, hab ich noch nicht gesehen,
Emma,
ja.
Watson und Tom Hanks. Noch erwähnenswert, weil schon oft irgendwo rumgegeistert und gesehen, Noah Taylor, sagt dem einen oder anderen vielleicht eher weniger, war aber an der Seite von Tom Cruise zum Beispiel schon mal in Vanilla Sky zu sehen, 2001. Dann vielen vielleicht bekannt als A Game of Thrones, hat da Jaime dem Kingslayer keinen Gefallen getan. 2013 bis 2014 war, was war das? Vierte Staffel, Roundabout.
Free Fire.
Poppte nochmal auf in Free Fire, habe ich mal hier mit aufgeschrieben, 2016. Diese Lagerausschießerei, unter anderem mit Captain Marvel.
Ja, Brie Larson, ja. Glänzt richtig.
Ist doch, ja, kann man sich mal geben. Und hat auch in Paddington 2 mitgespielt.
Oh, ja, erkenne hier ein Zufall. Schema, erkenne ein Schema.
Ja, der perfekte Film.
Gutes Händchen hier, würde ich sagen.
Würde ich aber auch sagen. Ne? Was kann da schon schief gehen? Gibt noch ein paar andere Gesichter. Klickt gerne den IMDb-Link mal an in der Video- bzw. Podcast-Beschreibung für mehr Informationen. Ansonsten machen wir hier munter weiter. Mhm. Wer hat denn Regie geführt?
Doug Liman.
Doug Liman. Bekannt durch The Bourne Identity 2002.
Ja.
Willst du schon was einwerfen?
Ist einfach generell, wenn ich das ja auch nochmal so runtergeschrieben sehe, einfach eine interessante Vita.
Dann lese ich schnell vor.
Mach mal.
Damit ich die Leute und die Zuhörer nicht so, ne, folter und so. 2005 Mr. und Mrs. Smith. Dann 2008 Jumper. 2017 unter anderem The Wall. Und 2020 kommt der nächste Film von ihm in die Kinos, nämlich Chaos Walking. Mit Tom Holland und Daisy Ridley.
Oder kommt er?
Oder kommt er nicht? Ein Film, der laut Filmstudios, wie haben sie gesagt?
Wie war das? Unveröffentlichbar.
Unreleasable. Ein Film, der unreleasable ist, ist schon mal ein gutes Omen.
Ja, Reshoots, ne? Reshoots.
Das Ding hat schon über 100 Millionen gekostet und jetzt hat man gesagt, das ist zu quer und komisch. Wir spenden jetzt nochmal irgendwie, keine Ahnung, 20, 25 Millionen für aufwendige Reshoots. Halt der sollte dieses Jahr schon längst in den Kinos sein und wird jetzt auf 2020 geschoben.
Das ist halt ganz interessant, weil Doug Liman ja eigentlich offensichtlich, ne, die Vita sagt ja, ein fähiger Regisseur ist. So scheiße kann ein Drehbuch ja gar nicht sein, mal Tacheles zu reden. Und das Cast, wenn er jetzt kommen würde, ne, mit Tom Holland als Spidey und Daisy Ridley aus Star Wars bekannt, ja, mega ziehen müsste auch. Gerade bei dem jüngeren Zielgruppe.
Ja.
Von daher, schade drum. Bin gespannt, ob sie das noch irgendwie, dieses Wrack nochmal sehtüchtig kriegen.
Interessante Vita auf jeden Fall, aber ich habe von Doug Liman auch gehört, dass er sehr, wie soll ich sagen, unorthodox dreht.
Ist das so?
Ja, es gibt auch diverse Featurettes, da könnt ihr mal bei YouTube gucken, gebt einfach mal Edge of Tomorrow Making Off ein, da gibt es Featurettes, Behind the Scenes, B-Rolls, was auch immer. Und da kann man so einen leichten Eindruck von seiner Arbeitsweise erhaschen. Und auch Tom Cruise und Emily Blunt sagen in einem Interview, manchmal wusste man nicht, was er drehen will. Welche Szene aus, welche Einstellung jetzt. Und dann hüpft er so am Set rum und sagt jetzt, ja, jetzt komm mal so raus und dann drehen wir von hier. So. Und das ist natürlich für so eine Multimillionen-Budget-Produktion.
Passt oft nicht so gut. Wir so ein Run-and-Gun-Shooting ist halt eher ein bisschen konträr zu, wir haben hier genau durchgeplant und gerade wenn ihr dann vielleicht noch mit Practical FX irgendwie Pyro, Explosion, tralala, und das ist ja hier alles vertreten, arbeitest, ja, kann schon schwierig sein, glaube ich.
Wir kommen ja noch zum Fazit, ob das dann hier rund geworden ist oder nicht.
Aber er kommt ja schon aus der Ecke, hat er ja Erfahrung mit. Ich meine, Bourne-Identität kann man jetzt unbestreitbar eigentlich sagen, war schon ein Ding damals. Auch audiovisuell vor allem. Neue Wege beschritten, so ein Stück weit.
Handkamera, nah dran,
genau.
Sehr realistisch.
Sehr realistische Kampfsequenzen, ne? Sehr, sehr echt. Mhm. Einfach. Ähnlich bei Mr. und Mrs. Smith.
Ja.
Also da war das natürlich alles ein bisschen ad absurdum geführt, schon klar, aber.
Schon so eine leichte Parodienote auch.
Genau, oder? War auch, glaube ich, gewollt.
Und, ja, definitiv.
Mega Händchen gehabt damals für das Cast halt, weil sie waren halt nun mal das Traumpaar zu dem Zeitpunkt.
Waren.
War für mich auch ein unterhaltsamer Film. Und ja, deswegen schade um ihr Chaos Walking, bin gespannt. Gibt ja nicht mal einen Trailer bisher.
Nee, gar nichts.
Nee.
Es gibt ein Bild vom Set,
wo wir im Dschungel unterwegs sind, ne?
Lass uns überraschen. Gucken wir uns in der Zeit an, wer hat denn das Drehbuch hier geschrieben zu Edge of Tomorrow? Und da steht ganz oben auf der Liste.
Das ist spannend, ne?
Ja, finde ich schon.
Ja.
Christopher McQuarrie.
Sollte uns mittlerweile was sagen, glaube ich.
Woher kennen wir den Kollegen denn? Der ist schon öfter an der Seite von Tom Cruise zum Beispiel aufgepoppt. Hat angefangen, Drehbücher zu schreiben, zum Beispiel 1995 mit The Usual Suspects.
Das ist
die üblichen Verdächtigen.
Brauchst du eigentlich nichts weiter in deinem Lebenslauf als das Drehbuch, würde ich mal sagen.
Ding, mega eingeschlagen und dann Kevin Spacey damals mit dabei. Was soll man dazu noch groß sagen?
Wer die üblichen Verdächtigen nicht gesehen hat, ist nicht zu helfen. Sorry, da wollen wir jetzt nicht drüber lamentieren.
Hat dann 2000 direkt angefangen, auch mal selbst zu schreiben und Regie zu führen mit Ray of the Gun, mit Benicio del Toro zum Beispiel. Hat mit Tom Cruise unter anderem dann die Neuverfilmung von der Mumie gemacht, der Mummy 2017. vorher die Jack Reacher-Filme. Und hat dann angefangen mit Mission Impossible 5 2015. Hat dann die 6 gemacht. Und wurde jetzt eingeladen, die 7 und die 8 noch nachzuliefern.
Obwohl er eigentlich initial nicht wollte.
Aber
sein Buddy Tom hat gesagt, komm,
Komm.
Was gibt's zu meckern als eine Fantastrillion? Ja, richtig.
Da hat der Koffer.
Ich füge in Post noch den goldenen Schein ein.
Den goldenen Schein vom Koffer, genau. Wie
bei Fiction.
Vom Geldkoffer. Der wahrscheinlich grün war.
Genau.
Mit Diamanten.
Ja, also. Aber auch da muss ich sagen, von der Drehbuchseite her auch Höhen und Tiefen, ne?
Ja.
Weil die Mumie, Usual Suspects, also da ist quasi so das Beste und das Schlechteste, was du so haben kannst, quasi alles zusammen. Aber Mission Impossible Fallout war ja nun mal, hat es glaube ich in unserer beider Top 10 geschafft.
Ja, Rogue Nation war schon stark, Fallout.
Genau.
Ui.
Ja.
Deshalb.
Viel Erfolg für die 7 und die 8.
Das noch zu toppen.
Genau.
Bitte bring Tom Cruise nicht um. Weiter mit dem Drehbuch geschrieben, Jess Butterworth. Unter anderem hat er am Drehbuch mitgeschrieben von James Bond Spectre 2015 und Ford vs. Ferrari, der jetzt 2019 in die Kinos kommt.
Ach.
Ansonsten noch dabei John Henry Butterworth, der auch am Drehbuch von Ford vs. Ferrari.
Jetzt willst du mich auch ärgern. Wir haben es letzte Woche nicht geschafft, über den Trailer zu reden in unserer Update-Folge. Vielleicht reichen wir dir noch nach.
Das hängt noch, das sitzt tief.
Schauen wir mal, ja, das hat mich ein bisschen getroffen, ja.
Ja, okay, wir holen das nach, ich verspreche es dir.
Alles gut.
Kommen wir ein bisschen zu dem Produktionsumfang.
Oh ja, das ist spannend, ne?
Edge of Tomorrow. Mm. Sitzt du schon? Weil jetzt kommen ein paar richtig große Zahlen. Ich empfehle auch allen Zuschauern, sich zu setzen. Wir hatten ungefähr ein Production-Budget bei Edge of Tomorrow von 178 Millionen US-Dollar.
Knapp 180 Millionen.
Dios mio.
Das ist schon richtig viel Zaster.
Ja.
Aber, also richtig viel.
Aber Spoiler, man muss sagen, man sieht den Film in allen Ecken und Poren an, finde ich.
Definitiv. Aber nichtsdestotrotz, fast 200 Millionen, geht halt, wir haben das ja oft genug immer wieder auch erwähnt, Hand in Hand mit einer Erwartungshaltung des Studios auch, ne?
Mm.
So, das heißt, die gehen schon davon aus, dass der richtig
geil geht.
Bringt. So, also knack. Also mal mindestens, würde ich sagen, weiß ich nicht, das Dreifache. Also, die sind bestimmt davon ausgegangen, dass er 500, 600 macht, oder?
Möglich.
Wie viel ist denn geworden?
In den USA allein hat es der Film auf 100 Millionen geschafft.
Irr.
Ja. Kann man sagen,
Und geht, insgesamt?
Geht vielleicht besser. Man hat es dann insgesamt worldwide Box Office auf 370 knapp geschafft, 369
Also schon
Millionen.
Deutlich mehr als das Doppelte vom Produktionsbudget. Aber eigentlich ist ja die Milchmädchenrechnung klassischerweise, dass du schon nochmal relativ viel der Originalproduktionskosten nochmal drauf addieren musst für Werbung und Promotion. Ich würde sagen, sie haben Break-Even geschafft.
Mhm.
Aber ich vermute mal, so richtig sexy war es jetzt für keinen, glaube ich, der Produzenten.
Mhm.
Also eine goldene Nase hat sich jetzt keiner damit verdient.
Mir ging es damals so bei den Trailern und ich habe es auch von mega vielen Rezensenten gelesen, wo damals der Trailer rauskam, die haben sich einfach nicht angemacht gefühlt. Da kam vielleicht auch gerade Oblivion vorher in dem Jahr mit Tom Cruise raus, wo man dachte, das hatte noch so eine leichte Thriller-Note vielleicht.
Ja.
Jetzt kommt hier so ein Action-Videospiel-Bombast.
Wobei man dazu sagen
muss,
kann mich
vielleicht
da noch genau dran erinnern. Erste Anekdote, vielleicht kommt noch mehr heute. Kann mich erinnern,
damals,
dass ich nach einem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft ins Kino gegangen bin, um Edge of Tomorrow zu gucken, meine ich.
Ja. Und? Warst du alleine?
Das bedeutet, dass zumindest auf dem Kontinent Europa
okay, das meinst du.
Vielleicht die Aufmerksamkeit begrenzt war für, also zum Release-Zeitpunkt.
Ja.
Weil so eine EM und WM ja durchaus schon bestimmt ihr Zuschauer streitig machen könnte. Potenziell. Steile These von meiner Seite jetzt hier. In den Raum geworfen.
Kannst du ja gerne noch die Folge über.
Nee, aber belegen. Also Fakt ist, war kommerziell jetzt kein kompletter Reinfall, kein Flop, aber war jetzt auch nicht der absolute Oberhit am Boxoffice. Was vielleicht dann nochmal ganz spannend wird, wenn ich dir zum Ende des Podcasts die Frage stelle, ob wir einen zweiten Teil brauchen.
Ich mache erstmal weiter. Und zwar basiert der Edge of Tomorrow nicht nur auf den Drehbüchern oder auf dem Drehbuch, sondern auf einem Manga. Und zwar All You Need Is Kill von Hiroshi Sakurasaka.
Novel, glaube ich.
Eine Novel?
Ein Buch.
Ah.
Also ja, es ist von einem Japaner geschrieben, aber ich meine, ich lehne mich aus dem Fenster und behaupte, es wäre ein Buch, kein Manga.
das ist ausgerechnet nicht hier in deinem Fundus.
Nee, tatsächlich zur leider Verfügung. Nicht. Tut mir leid.
Oh, Arsch über dein Haupt.
Es gibt eine Vorlage, die ihr in gebundener Form finden könnt. Egal, was es jetzt ist. Ob Manga oder Roman. Genau. Von Herrn Sakura Saka, der gefühlt nichts anderes gemacht hat. Ich habe nochmal seine Vita durchforstet. So richtig viel. Irgendwie, ich bin schon irgendwie davon ausgegangen, dass ich da Dutzende Bücher finde, wie das so üblicherweise bei Autoren ist.
Hm. Na gut. Einmal ein geiles Ding gedroppt. Ja. Kann man sich auch eine Zeit lang wieder dann.
Von den Tantiemen da sich irgendwie im Bunten machen, ne?
Möglich. Ansonsten, Edge of Tomorrow, entstanden größtenteils wirklich on location. Also klar, die ganzen Studiosachen hat man natürlich im Studio gedreht, Greenscreen, Außensets, die man gebaut hat. Aber man hat viel gedreht in London zum Beispiel, also ein paar Szenen, die in London spielen. Ansonsten in den liebsten Studios in Herefordshire, also alles in England letzten Endes, auch da, wo Harry Potter entstanden ist. Ja. Ja, Fun Fact. Und was ich auch sehr interessant finde, der Film startet ja mit so einer Nachrichtenmontage. Da hat man sich auch bedient an damaligen, aktuellen Footage-Sachen. Bekannte Präsidenten bestimmter Nationen sind plötzlich zu sehen. Einmal ist auch Hillary Clinton dabei. Da ging's, es war kurz vor den Wahlen, glaube ich, oder kurz bevor der Wahlkampf. Ja,
hatten sie schon eine Entscheidung getroffen. 50-50-Chance.
Ja, Trump oder Hillary Clinton.
Fühlte sich damals vermutlich nicht an wie eine 50-50-Chance, war es dann am Ende.
Ist ja auch egal. Unter anderem sieht man auch den Meteor von Chelyabinsk, der damals in Russland abgestürzt
genau,
war.
Genau, ganz Originalaufnahmen von, ja.
Den verortet man jetzt hier im Intro Deutschland zu und der schlägt in Hamburg ein und bringt eine, ja, Alienrasse auf die Welt.
Invasoren bringt er mit.
Genau.
Ja, genau.
Ansonsten, was ich auch sehr interessant fand, geht auch ein bisschen in diese Doug Liman-Richtung, wie er arbeitet. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Jeremy Piven, auch ein relativ bekannter Schauspieler, wenn ihr den googeln wollt, bei Reshoots mit in den Film gekommen ist.
Mhm.
Und was dann? Man sieht ihn ja im Film nicht. Ja, er ist dann irgendwo, wenn man das Ding zusammengeschnitten hat, ist er wieder rausgeflogen.
Interessant.
Auf jeden Fall interessant, ja. Ich habe nichts gesehen, irgendwie Deleted Scenes oder B-Rolls, dass er da irgendwie auftaucht, aber das fand ich eine sehr witzige Anekdote. Ob es stimmt, keine Ahnung. Ansonsten, es gibt diverse Props im Film, unter anderem so Exoskelette.
Ja, muss man vielleicht noch kurz erwähnen, also die Handlung spielt, glaube ich, in 2020, also so ein Nah-Zukunftsszenario, gerade zum Zeitpunkt, als der Film erschienen ist, 2014. Mhm. Und es ging so ein bisschen darum, dass diese Exoskelette halt erfunden haben, ne, um so ein bisschen die Soldaten.
Den Supersoldaten draus zu
machen. Den Supersoldaten draus zu machen, übermenschliche Kraft, Geschwindigkeit und mehr Feuerkraft unterm
Hintern.
Überhaupt
die Möglichkeiten, voll bewaffnet rumzulaufen.
Genau, genau. Und das ist ganz interessant tatsächlich, weil sie da ja mit echten Props gearbeitet haben. Hat sich aus meiner Sicht total gelohnt, das zu machen. Siehst du auf jeden Fall, dass es echt ist. Und hilft. Ich glaube, wäre das auch alles in VFX verortet gewesen, so ähnlich ein bisschen an wie bei Avatar, muss ich so ein bisschen dran denken, weil der da auch diese Mac-Dinger hattest.
Naja.
Das siehst du halt. Und das fand ich echt cool. Und war offensichtlich nicht so ganz ohne. Die wiegen nämlich ein bisschen was.
Sag schwer die Teile. Irgendwie richtig. 40 bis 80 Kilogramm musste man da rumschleppen.
Das ist schon happig. Und war auch ganz interessant, weil Mr. Cruise selber da auch drauf gepocht hat, die Practical zu machen. Ist irgendwie 2 Monate vorher auch schon während der Pre-Production schon angereist, um da bei der Konzeption mitzuhelfen. Ne?
Ja.
Hat da überall seine Griffel mit drin.
Mit vollem Herzen steckt er in seinen Projekten drin. Machen wir erstmal weiter. Stab und Besetzung. Wer hat denn das Ding gedreht? An der Kamera. Dion Mbibi. Und da ist die wieder auch ganz interessant. Unter anderem die Kamera geschwungen bei Equilibrium 2002. Wäre eigentlich auch so ein Kandidat hier für unsere illustre Podcast-Runde. Christian Bale, auch hier am Start. Collateral 2004.
Hey, bitte. Zu viel
ruhig bleiben. 2004 Collateral gedreht, dann Gangster Squad 2013.
Collateral ist übrigens auch
Tom Cruise?
Ja, und gut.
Und wer?
Gut.
Ach so, gut.
Film gut.
Gut, Film gut.
Ja, Film
okay,
gut.
Kann ich jetzt
wenn du sagst Equilibrium gut oder interessant drüber zu sprechen, sage ich Collateral ebenso.
Okay, setz mal mit auf die Liste. Not. Dann 2018 Mary Poppins Returns, also hier auch schon Emily Blunt am Set kennengelernt. Und 2019 hatten wir hier in den letzten Updates schon den Trailer mit in der Review Gemini Man mit Will Smith. Finde ich sehr bunt. Equilibrium war so ein Sci-Fi-Thriller, ein bisschen aber reduziert.
Ja, ist aber auch mit interessanter Kameraarbeit aufgefallen schon.
Genau.
Ähnliches bei Collateral.
Collateral war dann so, wie soll man das sagen?
So, das hatte schon so einen krassen 35mm Look.
Auch nah so dran. Düster, viel, sehr, dunkel. Ja. Ach, wie kann man es am besten erklären?
Ja, versucht da so einen eigenen Charakter rüberzubringen durch die Optik auch. Ich glaube, da waren auch viele Tele-Sachen dabei, weil es ja auch komplett nachts spielt und du versuchst so ein bisschen auch den Charakter der Stadt einzufangen. Mhm. Ja, ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, wie gesagt.
Gangster Squad,
schweife ab.
Finde ich, hatte auch Anleihen davon.
Ja.
Und mit Mary Poppins Returns ist natürlich sehr krasses Gegenteil.
Komplett, aber bunt. Ja, Disney-Film.
Poppig ohne Ende.
Wenn Disney anfragt, sollte man mitmachen.
Genau. Und Gemini Man fühlte sich jetzt, habe ich die Handschrift eher nicht so doll gesehen im Trailer.
Wir haben bisher auch nur einen Trailer gesehen. Schauen wir mal, wenn wir vielleicht abwarten. Genau.
Schnittmontage, wer hat das Ding zusammengezimmert? Hier zwei Namen am Start. Und zum einen James Herbert. Der kommt hier so ein bisschen aus der UK-Szene, hat zum Beispiel relativ viel für Guy Ritchie gemacht und ist noch dabei. Rock'n'Roller 2008 zum Beispiel. Weiter auf der Liste habe ich mal mit aufgenommen. Lesbian Vampire Killers 2009. James Corden. Anyone? 2013 dann, Gangster Squad. Also hier auch schon ein bisschen die Klickenbildung und hat jetzt gemacht 2019 den Aladdin-Streifen. Mit dabei auch beim Schnitt und Montage Laura Jennings, kommt hier ein bisschen eher aus der Special Effects Richtung. Zum Beispiel 2018 war sie bei Mute dabei oder 2019 Serenity mit Matthew McConaughey und Anne Hathaway, den wir ja auch schon mal besprochen hatten. Zumindest bei den Releases. Musikalisch bedient uns hier Christoph Beck. Seine Vita umfasst zum Beispiel Big Fat Liar 2002, kannst du dich nicht mehr erinnern, Frankie Muniz, Amanda Bynes, dann Garfield 2004, auch den zweiten Teil, Hangover 2009, dann hat er beide Ant-Man-Filme gemacht seit 2015 vom Soundtrack und macht jetzt 2019 den Soundtrack zu Frozen 2, weil er auch da schon bei dem ersten,
da schließt sich der Kreis wieder,
die Musikkeule geschwungen hat.
Mit Disney.
Auch mit Disney, ja.
Also
Disney
da anklopft.
Auch eine wilde Mischung, möchte ich meinen.
Ja.
Ja. So viel dazu.
Ja, also durchaus erfahrene Crew am Start.
Kann man auf jeden Fall so sagen.
Was ja durchaus Sinn macht, wenn du 180 Millionen zu versenken hast.
Ja.
Ne? Würde ich jetzt auch nicht dem Zufall überlassen. Nee.
Da würde ich mir jetzt nicht den Kumpel aus dem Studium holen und fragen, ob der das irgendwie zusammenbaut. Genau. Um Geld zu sparen.
So.
Kommen wir hier zu unserem Abriss, Hypothesen. Was haben wir zu dem Film zu sagen oder auch nicht? Wie finden wir den?
Ja.
Ich habe zwei Hypothesen vorbereitet.
Sag an.
Hypothese 1 zu Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow ist einer der innovativsten Sci-Fi-Filme, in Klammern, überhaupt.
Ui.
Und These Nummer 2. Edge of Tomorrows Drehbuch ist die Achillesferse des gesamten Films. Fass ihn nicht an, könnte eng werden.
Interessant.
Willst du schon mal was in die Runde schmeißen? Deine Pros, deine Kontras vielleicht. Pro und Contra meine ich.
Ich muss erstmal noch loswerden, dass ich vielleicht so ein kleines bisschen vorgeprägt bin.
Anekdote?
Hin zum positiven, ja. Okay. Bin mir nicht sicher, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber ich glaube schon. Dass ich, ist nämlich eigentlich auch eine ganz coole Geschichte. Wir haben ja mehrere Standorte, an denen das spielt, ne, sehr international. Starten in London, Invasion in Frankreich mit Paris. Ja,
ich weiß, worin es hingeht.
Genau, ja, und hast ja bestimmt auch eine Recherche gelesen. Tom Cruise hat sich das übrigens ausgedacht, diese Premiere innerhalb von 24 Stunden in drei Locations zu machen. Früh in London anzufangen, dann über Paris zu gehen und dann das Finale, ich glaube, zu 0 Uhr hin in New York. Mhm. Ne? Ordentlich stressig vermutlich für alle, die da involviert sind. Und ich war zufällig in London, als da früh um 6 die Premierenfeier am BFI IMAX war.
Wer kennt's nicht, ja.
Und was zufällig in London sein?
Zufällig um 6 in London zu sein, nee, während Tom Cruise eine Filmpremiere feiert.
Wir waren halt da, ich habe es zufällig den Abend vorher gesehen und habe mich der naiven Idee hingegeben, dass es früh um 6 nicht so viele Leute aus dem Bett schaffen.
zu Tom Cruise.
Alex der Vergangenheit, ne, du kleiner Vollidiot. Ja, war knackvoll. Wetter war auch richtig schön.
London,
ja, typisch. Voll das Klischee, war aber total nett, weil sie da kostenlos auch heißen Kaffee und Tee verteilt haben, für alle, die da wirklich im Regen standen halt.
Süß.
Ja, definitiv. Und ja, und dann sind die da, haben die alle ihre Runde gedreht. Und Mr. Cruise wollte möglicherweise nicht meine Top Gun Blu-ray unterschreiben, aber ist schon okay. Ja, aber ich habe die.
Das ist auch sehr geil.
Alle mal.
Herr Cruise, ich habe hier eine Cocktail-VHS, bitte, bitte. Für meine Kinder.
Die habe ich tatsächlich zu Hause liegen lassen, war ja eine spontane Aktion. Ich bin tatsächlich den Tag vorher noch in HMV gelaufen und habe Top Gun Blu-ray gekauft, weil der mir eh in der Sammlung fehlt und ich mir dachte, gut, irgendwas zu unterschreiben wirst du schon da haben.
Lag es an der Blu-ray oder weil du 100 Stück hattest, die du unterschrieben
hast? Er hat definitiv nur Edge of Tomorrow und Mission Impossible Merch unterschrieben.
Okay.
Da war auch anderer Kram dabei. Ich habe Vanilla Sky gesehen, unter anderem. Und
das war zu alt, Schatten der Vergangenheit.
Und, und auch Top Gun-Zeug. Und das hat er alles nicht angepackt.
Damn.
Vermutlich aus Zeitgründen. aber es war trotzdem ganz nett. Mal, das war, glaube ich, die erste und einzige so ziemlich, wo ich es mal hingeschafft habe. Man konnte noch einigermaßen gut treten, tatsächlich.
Treten,
weil also es war jetzt nicht so extrem voll, wie ich befürchtet hatte.
Die Leute zur Seite stoßen und wegtreten.
Das ist ja unangenehm. Da gibt es da Leute, die sind da, glaube ich, echt hart gesotten. Und wir haben uns dann aufgewärmt stattdessen, als das mit meinem Autogramm nicht gut ausgegangen ist und haben uns zurückbewegt in ein Café und haben einem Paparazzo zugeschaut, wie er die Fotos von den Stars ausgewertet hat, in einer Affengeschwindigkeit retuschiert hat und per E-Mail rausgehämmert hat, weil bei sowas muss ja immer schnell gehen, ne? Dass es da in der Boulevardpresse landet.
Ja.
War interessante Erfahrung, auf jeden Fall. Und von daher, wie gesagt, ja.
Ich fand's witzig, Emily Blunt, habe ich gelesen, hat gemeint, war sehr anstrengend, weil Tom Cruise ist
diese Premierenaktion.
Genau, Premieren, Paris, London, New York in 24 Stunden. Bei Tom Cruise im Flugzeug oder da rausgestiegen, einfach mal einen neuen Anzug geschlüpft. Aber sie, komplett neues Kleid, die Haare mussten neu gemacht werden, anderes Make-up, bla.
Kann ich verstehen.
Das war ein bisschen stressig, hat
interessant war am roten Teppich tatsächlich zu sehen, dass, egal ob jetzt hier Doug Liman rauskam oder eine Emily Blunt, klar, noch nicht so, ja, ganz der Superstar wie vielleicht ein, zwei Jahre später. Aber auf jeden Fall halt ein absoluter Name. Und wir hatten auf der Gegenseite die Presse, die dann die kurzen Interviews geführt haben, bevor sie dann an den Fans vorbei sind. Die haben das da alles durchgezogen wie eiskalte Profis. Und als letztes kam halt Tom Cruise und du hast halt gesehen, wie halt tatsächlich auch die Presse dann nervös wurde. Und es ist halt faszinierend, was er halt da so für so eine,
auslöst.
So eine Ausstrahlung hat, so eine Autorität. Und es ist halt echt nur so ein laufender Meter eigentlich, ne? Und trotzdem hat er halt eine unglaubliche Präsenz da, die er an den Tag legt, dass da selbst, keine Ahnung, die abgebrühten US-Reporter nochmal alles zurechtrücken und nochmal abchecken mit Spiegel, ob sie auch gut aussehen, bevor Mr. Cruise dann da zum Interview bittet. War einfach interessant. Und Anzug saß auf jeden Fall. Was willst du machen? Aber du hast, glaube ich, gemerkt, das war halt früh um 6. Die hatten da, glaube ich, alle so Mittelbock drauf. Hm. Und dann regnet es auch noch, weißt du?
Ja.
Hast gerade mal vielleicht deinen ersten Kaffee geschafft.
Hat er sich ja selbst ausgesucht, muss man ja so sagen. Aber.
Ja. Oh.
Genau. Ab zum Film.
Täglich grüßt das Murmeltier ist so einer meiner All-Time-Favorites.
Mhm. Wie kommst du jetzt da drauf?
Vielleicht leite ich damit mal ein, weil da gibt es ja eine gewisse Schnittmenge an nicht nur einer Stelle.
Mhm.
Fangen wir mal bei dem grundsätzlichen Plot an, dass sich der Tag immer wieder wiederholt. Da bis hin, dass der Hauptcharakter in beiden Teilen Rita heißt. Gibt noch etliche andere Parallelen, wo dann vielleicht so ein bisschen das so der Knicks mit dem Kopf ist, mit dem Hut zu so einem All-Time-Klassiker wie halt Groundhog Day. Und ich stehe da drauf, das mal vorweg, wenn es halt gut gemacht ist, ne? Das ist halt so ein Ding, das kann halt schnell langweilig werden, beziehungsweise es kann auch einfach nicht funktionieren. Ne? Weil wenn du immer wieder den gleichen Tag abspielst, dann möchtest du ja, also erstmal musst du den Zuschauer abholen, dass es passiert. Da musst du ja aus audiovisueller Sicht das funktionieren lassen. Das heißt, du musst Bilder erzeugen, ne, oder Szenen erzeugen, an die man sich erinnert, wenn sie nochmal ablaufen, dass es Klick macht für den Zuschauer auch. Das ist ja so eine handwerkliche Kunst erstmal, das hinzukriegen. Und das schafft der Film für mich. Mhm. Und dann ist ja der Gag dann darauf auch aufzubauen. Und im Idealfall, wie du es hier ja auch in deiner Zusammenfassung schon erwähnt hast, zu sehen, wie nicht nur wir durch das wiederholte Gucken halt lernen, wie die Szenen ausgehen, sondern dass unsere Figur auch daraus lernt und vielleicht es sogar zu seinem Vorteil benutzt. Und das ist ja genau der Kicker auch des Films und das geht halt hier, finde ich, sehr schön auf, mhm, weitestgehend eigentlich. Genau, so, das erstmal als positiver Aspekt, finde ich, was die Handlung abdeckt aus meiner Sicht. Und
um die Leute kurz abzuholen, es ja, geht bitte, ja darum, weil du gesagt hast,
dachte, du hast das schon.
Momentier-Effekt. Ja, man hat es ja in der Synopsis einigermaßen schon mitbekommen. Ja,
eben.
Autumn Cruise spielt ja einen amerikanischen Offizier, der völlig überrumpelt an die Front geschickt wird und sich eigentlich dagegen wehrt.
Genau, also er ist eigentlich so ein, er ist zwar technisch gesehen in der Army angestellt, aber er ist so ein Kommunikationsspezialist
eigentlich. Er war mal ein PR-Manager.
Genau, also man
kann also eigentlich militärisch.
Genau, das Setting ist halt durch die Invasion der Aliens, gibt's keine Ahnung, Privatsektor mehr, in dem man Arbeit findet, sondern letzten Endes geht's ums pure Überleben der menschlichen Rasse und irgendwie müssen alle gucken, wo sie in der Army Platz finden und anpacken können und er hat halt seine Fähigkeit, Leute von irgendwas zu überzeugen und zu bequatschen. Mhm. Erfolgreich in der Army eingesetzt.
Hat Fernsehauftritte auch, um, genau, Leute halt anzuziehen, die sich freiwillig melden. Ein
Propagandabeauftragter, genau, eigentlich. So. Und vielleicht hat er sich hier und da es mit dem einen oder anderen verscherzt und deswegen, ne, so sieht der Anfang ja aus, wird er da ungefragt an die Front geschickt.
Genau.
So, zum Sterben rausgeschickt letzten Endes, weil er hat ja nun mal keine Kampferfahrung. Also ist eigentlich wie so ein Todesurteil, ne?
Und da wird er dann von England aus, genau, an die französische
für die große letzte Offensive der Menschheit
an die französische Küste geschickt, völlig naiv und unerfahren,
genau,
und trifft da zum ersten Mal auf die Alien-Invasoren beziehungsweise ein bestimmtes Alien.
Ja, ganz interessant, vergeht auch im Film erstmal relativ viel Zeit, bis, ja, du überhaupt mal richtig einen Alien siehst, ne?
Mhm. Was ich nicht schlecht finde, auf jeden Fall.
Fand ich auch gut.
Hat ja auch so einen gewissen,
weil die hinterlassen einen bleibenden Eindruck, weil sie haben es tatsächlich, mhm, vom Alien-Design geschafft, dass es sich schon abhebt. Ne?
Erstmal was Frisches, ja.
Ja, nicht nur von der Optik, sondern auch vom Audio-Design.
Mhm. Und aus Versehen, eher durch einen Fehler, ja, weil er seine Waffen nicht bedienen kann, weil er völlig tollpatschig da auf dem Feld ist, eigentlich wirklich zum Sterben verdammt ist, schafft er es trotzdem, ein bestimmtes Alien zu töten, ja, umzubringen. Und dadurch löst er eine Zeitschleife aus.
Ist ja völlig egal, ob er es tötet oder nicht, aber er verwundet es auf jeden Fall und das Blut tropft auf ihn drauf letzten Endes. Ne? Ja. Und es ist ätzend und er stirbt. Und bei der Gelegenheit übernimmt er die Fähigkeit dieses Alien-Organismus, den Tag zurückzusetzen.
Ja. Ja. Ungewollt.
Ungewollt erstmal, ja. Und kriegt er dann auch erst später raus, dass es sag mal, wieder klappt, indem er stirbt.
Genau.
Ja.
Und so geschieht es, dass er Tag für Tag halt oder diesen Tag immer wieder überlebt,
genau,
und versucht halt immer besser dann da den Tag durchzukommen und irgendwann halt auf Emily Blunt trifft, die hier Rita, genau, spielt, die genau das gleiche Problem schon mal hatte und beide dann versuchen halt aus dieser Misere gemeinsam rauszukommen und diesen Krieg zu beenden.
Genau. Und jetzt der Bogen wieder zurück. Jetzt haben wir ja die Leute ein bisschen abgeholt. Wenn du den Plot so spannend oder kurzweilig erzählt kriegst, das ist dann das eine. Und es passt halt dann auch gut hier, dass es zusammenkommt mit, wie gesagt, dieser audiovisuellen Komponente uns immer wieder zu verklickern, dass wir das Gleiche sehen. Und da, ja, sich auch halt auch einen Spaß draus zu machen, mit zu spielen. Und da bietet uns der Film halt relativ viel an, auch so mit kleineren, trivialen Sachen, die halt auch für Lacher suchen.
Sorgen
suchen. Wir müssen sie nicht suchen, wir finden sie da, weil, ja, sie sind da. Ja, von daher liefert das Drehbuch da tatsächlich einiges. Und es wurde halt handwerklich gut hingebracht auch, dass, mhm, es eben funktioniert auf der Leinwand.
Bei dem Drehbuch finde ich sehr interessant, das ist auch so ein Punkt, wo ich ja ganz angeberisch gesagt habe, ist einer der innovativsten Sci-Fi-Filme überhaupt, mhm, wo man sagen kann, ja, aber es ist doch Murmeltier und das ist doch Alien-Invasion und das ist doch irgendwie Action-Flick, das hat man doch alles schon mal,
ja,
gesehen. Und ich, ja, finde aber, dass, ich weiß nicht, also wie sie es schaffen, aber sie schaffen es ganz gut, dass diese ganzen Genre, ich versuche es mal zusammenzufassen, ne? Alien-Invasion, Kriegsfilm, Murmeltier-Thematik, du hast, mhm, so eine Art Buddy-Movie-Einschläge, ja, ja, noch und ich nenne es einfach mal so eine romantische Komödie noch mittendrin.
Bis zu einem gewissen Grad, ja.
Ja, bis zu einem gewissen Grad. Und das schaffen sie frisch und locker leicht, einfach so in das Drehbuch zu werfen und ja, zu verschmelzen. Und es fällt dir halt nicht irgendwie auf, dass es sich irgendwie stört. Dass du sagst, das sticht hervor, das wirkt irgendwie hakelig, da ergibt sich jetzt irgendwie was, was nicht zusammenpasst.
Es ist ja mittlerweile so ein bisschen unser Trademark, dass wir beide draufstehen, wenn so Filme ja. irgendwie Genre zusammen mixen und oder irgendwas Neues dabei entsteht.
Übergreifen, genau.
Und hier funktioniert es tatsächlich. Ja. Und
willkommen in der Remix-Kultur.
Ja, und jede Komponente davon funktioniert nicht nur einfach, die ist richtig gut. Also die Invasionssequenzen, und da sind wir wieder bei der Kameraarbeit, und ich musste auch immer wieder dann tatsächlich an die Bourne-Filme denken. Sehr unangenehm, viel Shakycam nah dran, der Sound ist komplett um dich drumherum, es ist einfach viel zu viel für dich eigentlich. Also du bist gerade in den ersten Szenen, wo es uns hast du ein bisschen das gleiche Gefühl wie Tom Cruise, nämlich da völlig fehl am Platz zu sein, völlig überfordert mit der Situation, ja. Überexplodiert was, Kamera bewegt sich viel zu schnell, völlig orientierungslos, weiß gar nicht, wo du bist, irgendwas fliegt über dich drüber, dann sind auf einmal Aliens und schießen und schreien.
Das fand ich nämlich mit Kriegsfilmen, ja. Ich war voll bei Private Ryan.
100%.
Saving Private Ryan, genau. Also ähnlich. Wirklich ähnliches Setting, man hat auch viele ähnliche Anleihen zum Zweiten Weltkrieg, ja. Invasion, ja. Französische Küste, Verdun, genau. Das sind alles so Sachen, ja. Die hat man schon mal gehört und gesehen, auch Erster Weltkrieg, Verdun.
Das ist ja das höchste Kompliment, das du machen kannst, den Vergleich mit Private Ryan, ja. Das musst du erstmal hinkriegen. So, und das hat er halt, finde ich, total verdient. Die Special Effects sind großartig. Auch die Aliens, die Murmeltier-Thematik haben sie super hingebracht. Was hast du noch? Den Buddy-Movie, ich finde, die harmonieren ganz gut. Emily Blunt und Tom Cruise haben da eine coole, wie gesagt, Dynamik. Gerade mit, wir haben ja da so, ich sag mal, das zweite Drittel des Films besteht ja so ein bisschen darin, dass Emily Blunt, dadurch, dass sie das schon mal durchgemacht hat, so die Mentorenrolle einnimmt und den unerfahrenen Tom Cruise da an die Hand nimmt. Und ja, das Rom-Com rückt fast ja so ein Stück weit in den Hintergrund.
Ja.
Es geht einfach darum, was es, glaube ich, auf Dauer mit dir macht, wenn du so einen schrecklichen Tag, ne, diesen Invasionstag, wenn du permanent immer wieder die gleichen Leute um dich drum sterben siehst, was es mit dir macht als Mensch. Egal, ob du jetzt da unbedingt eine Liebesbeziehung aufbaust oder nicht, aber das macht irgendwas mit dir, wenn du das hunderte Male erleben musst. Ja. Und das packen sie auch mit rein, aber ohne, dass es jetzt, wie gesagt, alles sich aufdrängt. Es fügt sich eher zusammen zu so einem, wie gesagt, funktionierendem neuen Ding,
ja.
Was der Film irgendwie dann doch ist. Und
das fand ich aber auch gerade ja. Die visuelle Umsetzung, Handkamera, genau, Private Ryan, war ich voll drin, weil es sich halt wirklich mitten in dieses Geschehen reinzieht. Ja. Das aber in den ruhigen Szenen auch nicht so mega auffällt, dass es stört, sondern vor allem in den ganzen Action-Sequenzen halt dich wirklich einfach nur reinzieht. Game of Thrones ist mir auch eingefallen, Battle of the Bastards warst du, glaube ich, noch nicht so weit, Staffel 6, unglaublich gut. Genau das gleiche Konzept, bist an den Charakteren, fühlt sich mittendrin und fällt andauernd nur die Kinnlade runter. Und was du angerissen hast, oder was wir beide schon angerissen haben, komplettiert in diesem Art-Design. Ne? Du hast diese Exo-Anzüge, die real sind, die sie wirklich getragen haben. Du hast die ganzen Flugzeuge, die Maschinerie, das fühlt sich alles sehr ja homogen und harmonisch an, und du kaufst ihn einfach ab, dass das jetzt nicht irgendwie super Sci-Fi abgefahrene Sachen sind.
Und es hat auf jeden Fall auch geholfen, an Originalschauplätzen zu drehen.
Genau.
Das sieht man auch. Ist ganz interessant, dieses ganze Szenario nach Europa zu setzen, weil wir es ja üblicherweise gewohnt sind, dass es sich irgendwie in den USA abspielt. Mhm. Natürlich, Hollywood. Hier spielt es halt hauptsächlich in London und, wie gesagt, französische Küste.
Einfach mal zentral Europa halb ausgewischt.
Ich meine, in Paris haben sie jetzt nicht explizit gedreht. Du erahnst es dann ein bisschen zum Finale hin, ohne jetzt da zu sehr ins Detail zu gehen, dass es in Paris stattfindet. Ja. Oder was davon übrig ist. ja.
Das ist auch noch so ein großes Ding. Man sieht ja relativ viele reale Bezüge, auch schon angerissen, London. Da hat man Originalschauplätzen gedreht. Heathrow, auch so ein Ding, ja. Wo man wirklich am Flughafen gedreht hat, dann natürlich unglaublich viel mit CGI und Nachbearbeitung, dann ersetzt hat, Flugzeuge weg, ja, riesige Militärmaschinen halt hin gebaut hat. Aber das, ja, wirkt einfach authentisch und gibt dem Ganzen auch so eine gesetzte, realistische Note. Und das fand ich schon sehr, sehr stark insgesamt.
Ja. Und wie gesagt, Kudos auch, wie gesagt, zum Alien-Design. Das ist echt, echt cool geworden.
Da fand ich, war ich ein bisschen an Matrix erinnert. Es sind ja so tentakelähnliche, ja, schnelle Monster.
Ja, und dass es auch so viele sind. Genau. Ne? So gefühlt diese
so Matrix-Idee,
genau, mit für jeden Menschen ein Monster, ja, so in etwa, ne? Dass wir komplett überrannt werden. Mhm. Ich kam aber auch nicht umhin, so ein bisschen an die Bugs von Starship Troopers.
Die das ist auch, ja, auch so ein Vergleich, der gerne herangezogen wird.
Durchgeschnetzelt. Ja. Wurde von den Menschen dann, die auch so eher Kanonenfutter waren. Mhm. Und die sind hier mehr. Die sind mehr als Kanonenfutter. Ich würde sogar sagen, diese Mischung zwischen den Robotern aus Matrix und den Kanonen, die super smart sind, ne? Mhm. Und sie sich da irgendwie überall durchschnibbeln können. Und den diesen Insekten aus Starship Troopers, die da total hohe, einfach nur Kanonenfutter sind. So eine Mischung aus beiden da tatsächlich.
Was mir weiter noch positiv aufgefallen ist, ist der Soundtrack oder die musikalische Untermalung an sich. Wir haben natürlich hier auch den Trailer, damit ihr euch schon mal einen Eindruck machen könnt in der Podcast- bzw. Videobeschreibung. Trailer finde ich ganz gut gemacht, muss man sich ein bisschen drauf einlassen, weil man, glaube ich, nicht so unbedingt zu 100% gefasst bekommt, wie der Film so abläuft, wie der funktioniert und wie man den so zu nehmen hat.
Wir haben ja tatsächlich auch gesagt, wir haben ja gerade aufgezählt, was du für Genre mischt.
Genau.
Und wenn du das dann in einen 2-Minuten-Trailer packst, wird es natürlich sehr, sehr schwer. Das funktioniert dann vielleicht im 2-Stunden-Film, ja, aber vielleicht nicht so sehr im 2-Minuten-Trailer. Und du hattest ja schon angesprochen, dass das vielleicht sogar einer der Gründe ist, warum man nicht so 100% durchgestartet ist an den Kinokassen.
Ja. Schon im Trailer hat man aber ein gutes Händchen bewiesen, da coole Musik rauszufummeln. Da hat man die Band Fieldwork um einen Song gefragt, der dem Trailer eine richtig schöne melancholische Note gibt. Und für den Film an sich, hat man ja gerade gesagt, war Christoph Beck zuständig. Und ich finde, das ist schon ein besserer Original Soundtrack geworden.
Du meinst, wo man vielleicht einfach nur durchs Hören erkennt, was
genau,
es war?
Ja. Genau, es gibt einen Song, den habe ich nochmal, oder einen Track habe ich rausgesucht, Find Me When You Wake Up. Also der komplette Soundtrack ist zum Beispiel bei Spotify zu haben. Wenn ihr uns da gerade hört, einfach mal rüber switchen, nachdem ihr fertig seid. Da gibt es einen Track, der heißt Find Me When You Wake Up. Und der hat so, ja, ich möchte nicht immer sagen ikonisch, weil im Deutschen ist es irgendwie ein bisschen blöd, aber wenn ich sagen müsste, würde ich das Wort nehmen. Wo ich sage,
musste zum Glück nicht.
Das ist so ein Thema, was da aufkommt, das ist setzt sich super im Gehörgang ab, ja, schlängelt sich so ein bisschen über den Soundtrack und
ja, und du kannst sofort sagen, wenn du es hörst, ja, Edge of Tomorrow.
Eindeutig, ja, raushörbar, genau. Mhm. Und das ist schon ein starkes Stück und funktioniert ja den ganzen Soundtrack über richtig gut. Und den Soundtrack kann man dann mal auch
definitiv
so einfach weghören. Mhm. Finde ich sehr gut.
Ja, du hast es ja noch als positiven Punkt aufgenommen. Ich nehme es vorweg.
Liest du da meine Notizen einfach?
Ja, möglicherweise habe ich das getan jetzt heute. Nee, ist tatsächlich ein Punkt, den ich auch noch anbringen wollte, weil es ganz interessant ist, Tom Cruise mal in so einer anderen Rolle zu sehen.
Was heißt eine andere Rolle?
Naja, was heißt
eine andere Rolle? Da liest doch meine Notiz zu Ende.
Wir haben ja erklärt, dass er so ein bisschen der nicht so kampferprobt ist und wir sind ihn sonst gewohnt, dass er immer super souverän als Actionheld jede Situation im Griff hat.
Top
und
Gun, das, Impossible etc. Genau, Minority Report.
Richtig. Und jetzt ist es halt das genaue Gegenteil.
Ja.
Also wir lernen ihn kennen als absoluten Schwätzer, ne? Vielleicht sogar gar nicht mal so sympathisch. Ändert sich auch eigentlich gefühlt die erste Viertelstunde, 20 Minuten jetzt nicht so wesentlich. Mhm. Werden in die Situation genauso reingeworfen wie er, müssen genauso irgendwie damit klarkommen wie er und wachsen dann mit ihm oder sehen ihn wachsen und genauso wie er halt als Figur im Film wächst uns dann vielleicht auch ans Herz, möglicherweise. Ha? Das ist nicht schön. Und das ist halt mal, ja, so ein bisschen gespielt mit diesem Tom Cruise Klischee.
Ja, mit dem Tom Cruise-Klischee.
Naja, ich meine, er sucht sich ja diese Rollen nicht zum Doodle-Day aus. Das macht ihm ja auch Spaß.
Nee, fand ich auch sehr witzig, Tom Cruise einfach mal zu sehen, wie er da ins Geschehen geschmissen wird. So völlig überrascht. Und das wirkt auch echt gut spielt, wie er halt überfordert ist, nicht weiß, wie irgendwas funktioniert. Also wirklich der absolute Laie da ist, gerade in der ersten Schlacht.
Wie gesagt, privat kann er ja so verrückt sein, wie du möchtest, aber Tom Cruise ist halt eigentlich ein guter Schauspieler und das Drehbuch gibt ja ihm ein bisschen was zu spielen auch her und er ist ja dann am Ende trotzdem der Actionheld, der alles schon tausendmal gesehen hat und weiß, was passiert und da total vom Leder ziehen kann und der weiterhin abgefahrene Stunts kriegt, die er ja auch hier wieder irgendwie alle selber gemacht hat.
Ja.
Gefährlich genug, wenn Emily Blunt hier irgendwie das Auto gegen den Baum setzt, wer da mit drin sitzt. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast.
Hast du gelesen, ja.
Ja.
Eine weitere Anekdote, willst du kurz erzählen?
Es gibt doch nicht viel zu erzählen. Sie sind halt auf einer Straße unterwegs, Fluchtszenario und sie sollte, glaube ich, irgendwie bremsen. Ne?
Am Set, genau.
Genau, hatte eine Markierung, wo sie bremsen sollte, hat sie verpasst Und hat das Ding dann irgendwie in Graben gegen einen Baum gesetzt, ne?
Genau.
Fast draufgegangen alle.
War eine sehr abgefahrene Situation und sie meinte, sie haben sich nur angeguckt und mussten lachen.
Ja, was willst du auch machen sonst, ne?
In der Schocksituation wahrscheinlich, bis sie dann später mal so die Idee kam.
Ganz schön gefährlich, glimpflich ausgegangen, ja.
Hätte vielleicht Tom Cruise gerade das Leben kosten können, wie auch immer.
Du hast aber bestimmt auch ein paar negative Sachen noch gefunden.
Betreffend meiner zweiten Hypothese, Edge of Tomorrow's Drehbuch ist die Achillesferse
genau, des gesamten Films. Um nochmal kurz, bevor du in deine Kontraliste reingehst.
Bevor ich mich ja austoben werde.
Genau. Bei Täglich grüßt das Murmeltier löst sich ja das Problem durch genügend Weiterentwicklung und Wachstum der Figur, ne?
Mhm.
So, also er hat eine komplette Charakterwandlung durchgemacht und wird belohnt mit dem Ende der Fähigkeit sozusagen und das ist dann auch das Happy End des Films, weil er den, ich sag mal, perfekten Tag hinlegt und wenn du dann quasi weiterblätterst zum nächsten Tag auf was sehr Schönes zurückblicken kannst und das ist halt dann auch ein schöner Abschluss für den Film. So hier läuft das alles ein bisschen anders, weil sie ganz, ganz klar gesagt haben, wenn du auch den Tag nicht resettest, irgendwie, ne, dann verlierst du die Fähigkeit potenziell.
Ja.
So, und das ist ja ihr auch passiert, deswegen kann sie sich daran erinnern, aber im schlimmsten Fall machst du ja vielleicht dann nicht das Beste draus und wirst nicht belohnt, sondern es liegt in deiner Hand, sie so ein Stück weit die Fähigkeit wieder zu verlieren. Und dann, und das ist, finde ich hier auch, das passiert hier, und zwar so, ja, zum letzten Drittel hin. Ist jetzt auch noch nicht so ein großer Spoiler, finde ich. Und was der Film da an der Stelle noch schafft, bevor wir in dein Negatives reinkommen, ist noch ein Pluspunkt von mir. Er kriegt es halt relativ gut hin, dass wir uns auch so ein Stück weit dran gewöhnen an die Fähigkeit. Ja, sie spielen ja damit, ja, sie trainieren ihn und er wird versteht besser, die Fähigkeit zu benutzen. Um sich selber zu schulen und er gewöhnt sich dran, so wie wir uns dran gewöhnen und dann nehmen sie uns das weg.
Hm.
Sie nehmen es ihm weg und sie nehmen es uns weg und was ist total gut funktioniert, finde ich, in dem Film ist dieses, meine Güte, was auch immer ihr jetzt vorhabt im Krieg, ne,
ja.
Da ist nichts mit, wir können noch mal irgendwie den Reset-Knopf drücken, jetzt gilt's hier, da gibt's keinen zweiten Versuch und das kommt gut raus.
Hm.
So, jetzt darfst du, Entschuldigung.
Sehr schön vorgetragen von Alexander.
Ich roche.
meins artet gar nicht so sehr aus. Ich habe Probleme so ein bisschen mit der Basis vom Drehbuch.
Basis.
Ja, mit der Basis. Und also schon allein mit der Einführung von Tom Cruise Rolle, also Cage, wo ich immer wieder nachdenken musste, so, das bringt mich jetzt fast raus. Jetzt muss ich fast nachdenken, weil für mich ist es gerade so ein bisschen hakelig. Also was ich dem Film gut anrechne ist, ich habe extra nochmal nachgeguckt, wie lange braucht er denn, um dieses komplette Setup zu erklären? Und bei Minute 8 ist das Ding durch. Also der Film braucht 8 Minuten, dann bist du in dem Film und weißt, um was es geht. Und bei Minute 25 ist der Film mit der ersten Kampfhandlung durch. Und dann bist du wirklich komplett angekommen und danach wird nur noch der Film bis zum Ende halt weiterentwickelt. Das heißt, da gibt es nicht mehr viel, was das Drehbuch erzählt. Da gibt es coole Kniffe und ganz, ganz coole Ansätze, wie die Story erzählt wird. Ganz viele humoristische Einlagen teilweise auch, wo er immer wieder, wie er immer wieder erleben muss, wie er umkommt.
Du meinst, es bleibt prinzipiell kurzweilig zu gucken, aber der Plot selber ist eher relativ simpel gestrickt.
Genau, relativ simpel gestrickt. Fällt aber durch dieses runde Paket an Effekten, wie es erzählt wird, wie es gemacht ist, wie gesagt, auch mit den humoristischen Einlagen, stößt es kaum sauer auf. Was mich aber am Anfang extrem stört, ist ein Offizier der US-Armee, wo du denkst so, ja, okay, kommt zu so einem britischen, ich weiß gar nicht, Oberoffizier, Befehlshaber, und der sagt, du gehst da jetzt hin. So. Und er sagt, ja, aber kannst ja gar nicht, ich bin ja US-Armee. Und er sagt, ja, ich habe mit deinem Typen gesprochen, du musst. Das fand ich so ein bisschen.
Das hat mich gar nicht gestört, tatsächlich.
Nee, also, das fand ich noch okay. Warte, ich hole ja gerade noch aus, ne? Und dann versucht er ja, sich da aus der Affäre zu ziehen. Wird quasi, ist kein Spoiler, wird jetzt festgenommen und wird
versuchen zu erpressen und lässt sie nicht mit sie machen, der Oberoffizier Mufti.
Genau. Und wird letzten Endes dann quasi als Deserteur da an die Front geschickt. Er wird aber irgendwie K.O. in dieser Militärbasis abgelegt. Vorher wurde ihm noch gesagt, na, wenn du ganz normal in die Front kriegst, dann kriegst du so eine Kameracrew, weil du bist ja hier der PR-Offizier. Und wo ich mir auch so dachte, naja, anstatt ihn da jetzt nochmal irgendwie zu begnadigen oder ihn einfach in den Knast zu stecken, lasse ich jetzt so einen komplett talentlosen Offizier, der vielleicht vorher schon gesorgt hat, mir hunderte Leute freiwillig in den Krieg ziehen zu lassen, einfach als Kanonenfutter auf die Aliens los.
Das nur fand ich, nur als persönliche Genugtuung, um ihn zu ärgern, statt jemanden, der vielleicht tatsächlich was Positives bewegen könnte in diesem Exosuit, diesem Exoskelett da. Ja.
Völlig unerfahren. Und alle Leute auf diesem Camp, auf dieser Basis, die vielleicht seinem Aufruf gefolgt sind, keiner erkennt ihn. Keiner erkennt ihn, obwohl er direkt am Anfang auch eingeführt wird als Oberoffizier, PR-Manager, wie auch immer, der sogar Ausstrahlung hat im Fernsehen. Und wie gesagt, es gibt keine private Gesellschaft mehr. Du guckst nichts mehr anderes. Also das sind wahrscheinlich Dauerausstrahlungen.
Okay, ja, kann ich nachvollziehen.
Und das war so die Einführung von ihm in diese Rolle hinein, wo ich dachte so, das funktioniert doch alles gerade für mich nicht so richtig. Ja, kann man so lassen, kann man auch überblicken.
Ist mir tatsächlich jetzt gar nicht so negativ aufgestoßen, aber ich kann es nachvollziehen, wenn du es mir so argumentierst tatsächlich. Ja.
Das sind so 5 bis 10 Minuten am Anfang, wo ich dachte so, wie wird der denn jetzt vom Offizier zum Kanonenfutter? Das fand ich so ein bisschen... Aber wenn man nicht drauf achtet, sorry für alle, die das noch gucken wollen, fand ich so ein bisschen... Und das Zweite, was mich ein bisschen gestört hat im Drehbuch, war natürlich... Alien-Invasion, ja, okay, aber warum muss man denn auch dieses typische, wie löse ich denn diese Alien-Invasion, Klischee, Drehbuch, Nummer wieder aus dem Hut ziehen, dass ich sage, von den Aliens gibt es ein Muttertier, Mutterschiff, wie auch immer, ein Masterbrain. Und wenn ich das schaffe zu besiegen, dann bin ich alle kleinen Aliens los, die da auf
Problem
der...
Problem mit Independence Day?
Auf der Erde.
Weil dann müssen wir jetzt hier, glaube ich, dieses ganze Engagement, das wir hier haben, nochmal überdenken.
Hey, komm, Independence Day, okay, aber ich weiß nicht, Krieg der Welten oder hier Battle of Los Angeles, immer wieder der gleiche Muff.
Ja.
Wie können wir das denn schlüssig erzählen, dass wir die Aliens besiegen? Ah, keine Ahnung. Ja, komm, lass ein Buttertier machen und dann kriegen wir das irgendwie weg.
Ja. Gebe ich dir recht, ich hätte auch gedacht, es wäre spannender gewesen, wenn es davon vielleicht einfach mehrere gäbe, auf der ganzen Welt verteilt, die so ein bisschen als Hive Obertier da so eine Region steuern, aber nicht, dass es jetzt wirklich das eine für die ganze Welt ist halt tatsächlich lazy writing.
Ja, so ein bisschen schon.
So ein bisschen, aber ja, so kriegst du halt eben auch die Story einigermaßen zu Ende erzählt, zu einem Abschluss.
Aber oder? Das waren schon meine wenigen kleinen Kritikpunkte.
Ich weiß, aber du weißt ja, worauf ich hinaus will. Du kriegst die Story doch zu einem Abschluss. Oder?
Willst du jetzt deine Frage zum zweiten Teil stellen?
Möglicherweise. Kriegen wir denn einen zweiten Teil? Brauchen wir einen? Erste Frage, brauchen wir einen? Deiner Meinung nach?
Hast du denn schon dein Fazit gezogen jetzt eigentlich?
Nee, noch nicht. Aber vielleicht sage ich das danach.
Also ich sag mal so, ich weiß, dass Cruise und Lehman immer gesagt haben...
Nee, so nicht. So nicht, mein Freund. Ich will wissen, ob wir einen brauchen.
Ich habe den Film geguckt und dachte so, geil, der ist zu Ende, der ist für mich rund, der ist abgeschlossen.
Okay, das heißt, das Ende funktioniert auch für dich, ohne es jetzt vorwegzunehmen.
Bisschen Hollywood-Schmalz natürlich am Ende, entgegen der Vorlage.
Ja, nicht so
der
viel.
Gezeichneten Vorlage. Nein. Wo ich sage so, ja, kann ich mitleben. Ende aus. Funktioniert für
mich. Geht mir auch so.
Ja.
Genau. Aber?
Aber, wie gesagt, Tom Cruise, ich wollte es gerade sagen, und Lehman haben gesagt, wenn uns da mal so ein Gedankenblitz kommt, dann können wir uns schon vorstellen, nochmal einen zweiten Teil zu drehen. Und es hat sich auch ein bisschen, Leute, die es hier gerade sehen bei YouTube, in dieser komischen Titelgestaltung schon kundgetan. Ne? Das Ding kam als Edge of Tomorrow in die Kinos. Im Trailer war immer Live, Die, Repeat zu sehen. Dann wurde Live, Die, Repeat immer irgendwie größer. Und mittlerweile hat aber auch Lehman mal gesagt, wir versuchen das ein bisschen umzudrehen, dass der Titel jetzt nachträglich Live, Die, Repeat ist und Edge of Tomorrow nur der Untertitel.
Und in der Titel Edge of Tomorrow steht ja auch noch total groß aufgedruckt. Hier unten.
Du musst ins Mikrofon sprechen.
In Rose steht auch der Titel noch ganz groß.
Und auf IMDb wird der zweite Teil schon als Pre-Production gelistet. Und der heißt dann Live, Die, Repeat and Again. Repeat.
Ja, and Repeat, echt? Ja? And Repeat. Ja, das wusste ich gar nicht. Interessant, heute doch noch was gelernt.
Komm, jetzt dein Fazit noch hinterher.
Mein Fazit? Wie gesagt, ich habe es schon initial gesagt. Ich stehe auf die Idee, vor allem mit die Murmeltier-Idee, wenn sie vor allem gut umgesetzt ist. Das ist hier gelungen. Es ist ein Mischmasch aus noch viel, viel mehr, der aus irgendeinem Grund, wenn du es so einfach runterliest, wenn du es gerade hier in deiner Liste siehst, überhaupt keinen Sinn macht, dass es funktioniert, aber es tut's irgendwie. Die haben die Leute da unterhaltsam gecastet. Tom Cruise macht es super wie immer. Emily Blunt, die beiden funktionieren gut zusammen. Die Special Effects sind super, man sieht ihm das Budget an, von daher lässt er sich einfach extrem gut weggucken. Vielleicht hat man Probleme vielleicht hier und da mit der Handlung, ja, das mag sein, aber es ist das, was irgendwie einen richtig unterhaltsamen Kinofilm ausmacht. Du hast dein Action-Spektakel, du hast das Ganze mit vielleicht noch ein bisschen neuer Würze, die es so vorher noch nicht gegeben hat, von daher ist es aus meiner Sicht einfach richtig gute Unterhaltung. Zweiten Teil, braucht man nicht unbedingt wahrscheinlich. Gibt ja jetzt in dem Fall dann auch keine Buchvorlage mehr. Von daher bin ich gespannt, in welche Richtung sie da gehen wollen. Gerade weil wir auch am Initial gesagt haben, dass es vom Einspielergebnis so war, ist die Ansage interessant, dass sie jetzt hier tatsächlich aktiv richtig einen zweiten Teil forcieren. Aber von meiner Seite her ist es definitiv eine Empfehlung, kann man gesehen haben. Ich könnte mir vorstellen, gerade auch auf Grundlage des Einspielergebnisses, dass es einigen durch die Lappen gegangen ist vielleicht. Ist auf jeden Fall auf Netflix, das können wir schon mal sagen. Ja. Für die haben, kann man den auf jeden Fall schön mal weggucken.
Ich kann mich eigentlich nur in allen Punkten anschließen. Für mich auch ein super bunter Sci-Fi-Film, der ein wildes Potpourri an Genres zusammenschmeißt, es aber irgendwie zu einem runden Mix zusammenbekommt und durchwegs zu unterhalten weiß. Lässt sich super weggucken. Das ist ja gar nicht negativ gemeint, sondern wirklich alles, wirklich erste Sahne, bis auf ein, zwei Drehbuchschwächen. Aber sonst auch von mir absolute Empfehlung, den sich mal zu geben.
Sehr schön.
Sehr schön.
Also vielleicht nicht für die Zuschauer, dass wir uns schon wieder einig waren, unabgesprochenerweise, aber was willst du machen, ne? Wir nehmen halt nun mal gerne vielleicht auch Filme, wo wir auch gerne drüber reden, weil sie uns vielleicht auch gefallen haben. Ich werde jetzt ja nicht 60 Minuten lang irgendwie ein Bashing betreiben.
Nee, glaube ich auch nicht. Und ich glaube, ich hoffe, wir haben euch genügend heiß gemacht, deshalb für euch der Link zur Blu-ray in der Video- bzw. Podcast-Beschreibung auch nochmal der Link zu IMDb, um das vorher abzuklappern oder sich den Trailer vorher anzuschauen.
Ja.
Ansonsten Kommentare gerne unter das Video, nachdem ihr die Glocke bei YouTube gedrückt habt, oder folgt uns auf den sozialen Medien wie Instagram, Twitter und oder Facebook unter dem Tag
NSRT Podcast, Hashtag NSRT Podcast, @NSRT Podcast, NSRT Podcast, NSRT Podcast.
NSDR Podcast.
Bitte wer? Gehst du mir fremd? Ja.
Nein.
Gut.
Gut.
Dann danke an alle Zuschauer, Zuhörer, an dich.
Danke dir, Alex, auch, ja.
Herrlich, an uns alle.
Wunderschön.
Danke, danke, danke. In einer Woche.
Danke.
Gehen die Danksagungen weiter, wenn wir zurück sind mit einer neuen Update-Folge.
Nummer 11.
Definitiv. Und ja, das sage ich jetzt mit dem Ford vs. Ferrari Trailer.
Kommt auf jeden Fall.
Bis nächste Woche. Seid
gespannt. Ciao.
Tschüss. This conversation can serve no purpose anymore.